gerade wenn man irgendwie so ein Gedankenkarussell hat, seine Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu greifen bekommt. Also ich würde sagen, dass ein Großteil meiner mentalen Gesundheit habe ich meinem Schreiben zu verdanken.
Es rettet manchmal Leben. Also ich wüsste nicht, wo ich wäre und wie ich mit mir umgehen würde, wenn ich diesen Raum nicht hätte.
Vielleicht hat die Person, die das gerade hört, ist gerade am Anfang von diesem Weg, dass es wirklich eine sehr prägende Beziehung sein kann, die man zu seiner eigenen Kunst aufbaut.
Und als Kind, dass man, ich weiß auch manchmal nicht, dass Geschichten aufhören, zu Ende erzählt sind, weil ich die Welt, die ich mir so ausgemalt habe, so schön fand.
Sei es jetzt musikalisch oder im Schreiben oder im Malen oder was auch immer, dass, weil man selber vielleicht tatsächlich sowas Neues irgendwie auch mitbringt, man einfach noch nicht seine Kategorie gefunden hat, weil man vielleicht selber eine aufmachen muss. Dass ich einen Text veröffentlicht habe, wo jemand, der mir sehr nahe stand, davon ausgegangen ist, dass es um diese Person ging und hat das so ein bisschen kritisiert und halt wirklich so unter Tränen diese SMS geschrieben habe, wenn ich mich entscheiden muss, ich mich immer fürs Schreiben entscheiden werde, weil das schon so lange für mich da ist. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf.
Hallo lieber Raphael.
Hallo Emma.
Ich freue mich total, dich zu sehen.
Ich freue mich auch mega, dich zu
sehen.
Heute
bin ich irgendwie ganz besonders aufgeregt.
Ja? Ja. Warum heute?
Ich glaube, es liegt vor allem an dem Thema, über das wir heute sprechen.
Mhm.
Und weil ich bin heute aufgewacht und ich fühle mich heute so richtig zum Quatschen.
Mhm. Ja. Ja, manchmal hat man so eine Quatschlaune.
Ja.
Hat man richtig Lust.
Und so ein Tag ist heute. Und jetzt haben wir so ein cozy Setting hier. Mhm. Und alles ist heute nochmal ein bisschen neu.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und noch professioneller. Kann ich das Thema einleiten?
Emma, leite das Thema ein.
Okay. Wir sprechen heute über das Thema Schreiben. Ich weiß, dass dir das Thema total viel bedeutet.
Auf jeden Fall.
Und mir bedeutet das Thema auch sehr viel. Und ich glaube, dass es so das Hauptband, was uns so verbindet, von außen und auch von innen. Und ich glaube, weil wir beide diese Passion gleichermaßen teilen, begegnen wir uns manchmal auf so anderen Ebenen. Gerade wenn wir uns sehen und es gar nicht so darum geht, glaube ich, teilen wir immer so ein Sparkle.
Ja, so ein Sparkle, ne, ja. Voll. Nee, hast du schön gesagt, da kann ich total mitgehen, weil ich glaube einfach, dass man auch so ein bestimmtes Vokabular, und damit meine ich jetzt gar nicht das tatsächliche Wortvokabular, sondern eher so ein emotionales Vokabular, dass wir das auch irgendwie miteinander teilen und da voll dann auch immer so auf einer Welle surfen können irgendwie.
Ja. Und bevor wir jetzt über unser Schreiben sprechen, ich war eben ganz kurz in der Stadt unterwegs und war in meiner Lieblingsbuchhandlung in der Stadt und bin dann raus und die haben draußen manchmal so ein paar Exemplare auf so einem kleinen Tisch liegen.
Mhm.
Und vor, ich glaube, es sind jetzt knapp 2 Jahren, habe ich mir mal an demselben Tisch ein kleines Gedichtband geholt, was mich irgendwie total berührt hat, weil es einen ähnlichen Schreibstil, Tonus hatte, wie das, was ich produziere und trotzdem irgendwie sehr viel humorvoller und leichter sich angefühlt hat. Und dann bin ich eben raus und wollte umdrehen und sehe im Augenwinkel dieses kleine Gedichtband und dachte mir, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich wach auf. Meine Stimmung ist Quatschen, wir reden heute über das Schreiben, ich freue mich so sehr darauf. Und dann habe ich dir das mitgebracht.
Oh mein Gott, Emma, ja,
sweet. Es ist wirklich
ganz. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet.
Ja,
Leute,
Geschenke,
ich bin gerade echt geflasht. Wie sweet. Ja, es ist ein kleines blaues Büchlein von Robert Pütz, gemischte Gedichte.
Ja, es ist wirklich, ich finde, es sieht auch so goldig aus. Ich finde das Format total schön.
Warte, und nochmal ganz kurz, das ist das, dieser Gedichteband, der dich damals so...
Genau, der mich in so einer eher schwierigen Phase irgendwie total ermutigt und locker gemacht hat. Also es sind wirklich sehr kurze, sehr knackige, viele auch sehr so pointierte. Also ich glaube, die Generation meiner Eltern, die aus Köln kommen, weil der Autor kommt auch aus Köln, finden das sehr witzig, weil es so ein bisschen so mit Augenzwinkern ist. Mhm. Vielleicht amüsiert es dich auch so und berührt es dich auch so wie mich. Und ich dachte, als kleinen Einstieg, weil es geht ja nicht nur um unser Schreiben, sondern auch ums Schreiben generell. Mhm. Und ich liebe ja einfach gedruckte Sachen auch. Aber da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf.
Total. Und ich finde es auch total cool, dass du damit jetzt eingestiegen bist. Tatsächlich hatte ich mir auch mal so diese Frage aufgeschrieben, inwiefern wir auch lesen, was wir schreiben. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht auch so in dieses Thema vielleicht auch erstmal auf der Ebene einsteigen, wo die meisten sich ja auch mit in Resonanz gehen. Und das ist, glaube ich, erstmal so Schreiben zur Selbstklärung.
Ja.
Weil das werden wir beide ja auch erlebt haben, bevor es dann irgendwie auch dahin ging, dass man gesagt hat, so das Schreiben, das zeige ich vielleicht auch, und dass die zweite Ebene dann so dieses Schreiben für den Kulturapparat ist oder Schreiben für ein Außen.
Super gern.
Da finde ich auch immer so spannend, wie man auch so in dieses Thema rein eingestiegen ist oder wo es einen besonders berührt hat. Und ich dachte, vielleicht fangen wir einfach mal direkt ganz chronologisch an. Und Emma, wurde dir früher viel vorgelesen? Und wenn ja, was hat da Eindruck auf dich gemacht? Oder was ist so die erste Erinnerung an Geschichten?
Ja, also mir wurde tatsächlich sehr viel vorgelesen, als ich jünger war. Oder kleiner, beides. ich wollte gerade sagen, meine Eltern haben viel Wert darauf gelegt, aber vielleicht nochmal anders. Ich glaube, die haben eine wahnsinnige Faszination schon immer für Bücher auch gehabt. Mhm. Also meine Eltern sind auch sehr buchaffin und illustrationsaffin. Und dafür sind Kinderbücher ja ein gefundenes Fressen. Mhm. Also ich kann mich an keinen Abend erinnern, wo wir nicht eine Gute-Nacht-Geschichte gelesen haben.
Was ist so die erste Erinnerung, was dich daran fasziniert hat?
Ich fand, da muss ich gerade dran denken und ein bisschen schmunzeln. Und mir ist es letztens erst tatsächlich wieder bewusst geworden. Meine Eltern haben die Namen der ProtagonistInnen aus meinen Kinderbüchern immer mit meinem Namen ersetzt.
Ach krass.
Also ja, die haben vorgelesen und immer Emma gesagt. Also mir ist es letztens erst aufgefallen, weil mir war es als Kind nicht bewusst, dass nicht alle Charaktere Emma heißen. Mhm. Also ich habe es irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, dass es anders sein könnte. Und dann sind wir letztens auf irgendwas gestoßen und dann habe ich gesehen, dass die Person gar nicht Emma heißt.
Ach,
und dann kam mir das so fremd
Lebenslüge.
Vor. Lebenslüge. Ja. Und deswegen fand ich, also das hat mich total geprägt.
Spannend, weil man dann so wahrscheinlich dem Kind dann natürlich diese Übertragungsleistung leichter macht. So.
Ich fand es auch, also jetzt im Nachhinein auch gerade diese ganzen mutigen Geschichten von Leuten und so und dann das Übertragen auf jemanden, auf einen kleinen, heranwachsenden Menschen, finde ich irgendwie einen total schönen Gedanken. Ich weiß aber auch, dass ich manche Sachen gar nicht mochte. Zum Beispiel der Struwwelpeter. Hast du Erinnerungen daran?
Ja, auf jeden Fall, dass es halt auch irgendwie so krass ist.
Ja, also super so krass. Und ich, also das ist ja so ein bisschen...
Mit Händen abschneiden.
Ja, genau, so schwarze Pädagogik. Ja. Und das habe ich gehasst. Das fand ich so schlimm. Oder ich hatte so ein Buch von so einer kleinen Hexe, die hinter so einem Zahnputzbecher aufgetaucht ist. Und ich konnte das Buch nicht in meinem Zimmer liegen haben. Ich habe das versteckt immer, weil ich letztens meiner Schwester darüber gebracht, weil ich immer so Angst davor hatte. Dabei war es eine schöne Geschichte. Aber ich weiß, die Geschichten waren immer so nah an mir dran. Wahrscheinlich, weil mein Name auch aufgetaucht ist und weil mir die so oft wieder vorgelesen worden sind. Aber ich habe schon früh ganz viel Identifikation gehabt mit den Geschichten, die mir so nahegelegt worden sind.
Spannend.
Ja, aber hast du noch so richtig aktive Kinderbücher-Erinnerungen?
Ja, also ich finde es ganz interessant, weil du ja scheinbar dann auch immer so dich mit dem Held oder der Heldin so identifizieren konntest oder deine Eltern, die das sehr leicht gemacht haben. Und für mich ist so die Erinnerungen an Geschichten, die mir vorgelesen wurden oder die ich dann vielleicht auch gehört habe, also Hörspiele oder Hörbücher oder so als Kind, dass das immer so ein Eskapismus auch war. Also, dass ich mich schon auch als Kind sehr viel in diese Fantasiewelten so gefühlt geflüchtet habe manchmal. Also, dass es gerade das Angenehme war, dass ich nicht ich war in dieser Geschichte, sondern ich quasi eintauchen konnte in eine ganz fremde Welt. Also mit Sicherheit habe ich mich dann auch mit dem Protagonist oder der Protagonistin identifiziert, unterbewusst. Aber das, die Emotion war eigentlich eher so dieses der realen Welt ein bisschen entkommen und eintauchen in so eine ganz andere Welt. Und ich weiß jetzt den Buchtitel nicht mehr, aber ich weiß noch, es gab so eine Kindergeschichte über einen Kater Mikesh oder so, der irgendwie durch so eine winterliche Stadt irgendwie läuft und irgendwelche Abenteuer erlebt. Und ich weiß nur noch, dass der Autor oder die Autorin, dass diese Schneelandschaft und diese Stadt so lebhaft beschrieben hat, dass ich so richtig, als wären das so Kindheitserinnerungen, diese Bilder im Kopf habe, obwohl es auch wirklich gar nicht viele Bilder in diesem Buch gab. Es gab wirklich nur diesen Vorlesetext. Und das, finde ich, ist ja auch so diese Kraft der Worte, dass Bilder entstehen, die sich sehr real anfühlen.
Deswegen einfach mag ich diesen Vorlese-Vibe so gerne. Wenn jemand vorliest und du machst die Augen zu, und alle haben ja auch eine unterschiedliche Vorlesestimme, und auch bei Hörbüchern, ich kann Welten malen, wenn ich Sachen nur höre. Also ich habe dieses Auditive so in mir verankert, und ich finde, es hat nochmal so einen ganz besonderen Zauber. Und als Kind, ich wollte auch manchmal nicht, dass Geschichten aufhören, zu Ende erzählt sind, weil ich die Welt, die ich mir so ausgemalt habe, so schön fand. Oder die Kata Mikesh-Geschichte sagt mir auf jeden Fall auch irgendwas. Also irgendwas in meinem Kopf klingelt ganz weit hinten.
Ich glaube, das kann man vielleicht auch erst jetzt so als erwachsenerer Mensch mit so Abstand, glaube ich, zu schätzen wissen, diese Vorstellungskraft, die da eigentlich freigesetzt wurde, dass gerade diese Geschichten, glaube ich, wo wenig Bilder drin waren, haben, glaube ich, schon auch eine große Kraft entwickelt, gerade weil die kindliche Vorstellungskraft da freigelassen wurde.
Weißt du, was ich auch total spannend vor kurzem fand? Da hat meine Mama irgendwas vorgelesen aus einer Zeitung oder so, als wir alle am Tisch saßen. Und das hat so viele Gefühle in mir getriggert. Also, weil es ein ganz anderer Tonus ist, die Stimme, wenn du liest, wenn du tatsächlich aktiv vorliest. Ich finde diese Vorlesestimme meiner Mama, und das ist wie so ein ganz wohliger Ort.
Ja, spannend. Ich meine, bei den eigenen Eltern ist es wahrscheinlich auch einfach nochmal so richtig eingeprägt, dass die Stimme natürlich, gerade wenn du auch viel vorgelesen bekommen hast früher, dass das dann nochmal so angeknipst werden kann.
Krass.
Aber wie sweet. Warte, du musst mir kurz ein Bild zeichnen. Ja. Also ihr saßt da am Frühstückstisch oder?
Ja, ich glaube sogar beim Abendessen oder so.
Und was war der Anlass, dass sie dann vorgelesen hat? Oder war das einfach so Spaß? Oder?
Nee, sie hatte irgendeinen Artikel oder so, und das hatte sie dann vorgelesen. Also es war gar nicht, ich glaube auch alle anderen saßen einfach ganz normal weiter da, weil ich war kurz so, warte mal kurz, was ist das nochmal für eine Stimme? Es hat wirklich so ganz tief in mir irgendwie berührt. Genau, zum Beispiel die Harry Potter Geschichten, oder ich weiß gar nicht, was
da
das
muss ich
war.
Auch gerade dran denken.
Also die waren ja von Rufus Beck gelesen. Da kriege ich auch ganz starke Gefühle, wenn ich jetzt höre. Oder die drei Fragezeichen auch.
Voll. Also so Rolf Zukowskis Songs und Rufus Beck sind irgendwie auch so prägende Stimmen, dass immer, wenn ich die höre, bin ich auch tatsächlich so richtig transported back in time in meiner Kindheit.
Voll. Ich finde auch Hörbücher, ich meine, der Trend kommt ja immer mehr wieder zurück, auch durch diese ganzen Apps und auch durch die Podcast-Szene. Glaube ich, dass Leute wieder viel näher ans Hören gebracht worden sind. Aber ich finde es einfach herrlich und super unterschätzt. Also wie toll ist es, sich was Geschriebenes anzuhören, gerade wenn vielleicht sogar Autor, Autorin etwas selbst vorliest. Also ich finde es so schön und transportiert die Geschichte oder die Inhalte nochmal auf so einer ganz anderen Ebene.
Voll. Und ich finde es auch so schön, weil halt auch mehr Zugänge geschaffen werden. Emma, hast du auch irgendwie so eine Erinnerung, wann das erste Mal Schreiben als so eine Art Selbstklärung für dich, dass du irgendwie deine Gedanken sortiert hast?
Also ganz klassisch Tagebuch tatsächlich auch. Was ich jetzt auch im Nachhinein total witzig fand, ich habe nie so ewig lange Texte geschrieben, sondern ich habe tatsächlich immer, also ich hatte immer Tagebücher, so Notizbücher. Ich glaube, es hat angefangen, als ich so normale Sätze schreiben konnte, also vielleicht so dritte Klasse oder so. Mhm. Und habe da so Phrasen reingeschrieben. Also so, letztens hat sich ein Tagebuch gefunden von mir wieder. Mhm. Und da stehen so Satzfragmente drin, die ich an dem Tag gehört habe, die mich getroffen haben, die ich gern gesagt hätte. Also so ganz komisch zerstückelt.
Ach, interessant.
Ja, wenn ich jetzt auf mein Schreiben heute betrachte oder meine Selbstreinigung schreiben heute, dann merke ich, dass das natürlich auch irgendwie ein großer Teil dessen ist, was mich heute irgendwie antreibt, was aufs Papier zu bringen. Und tatsächlich auch viel in Fiktion. Also ich habe super gerne Geschichten geschrieben.
Mhm.
Da auch schon als Kind irgendwie, glaube ich, viel verarbeitet, aber gebettet in einer Geschichte.
Mhm.
Weil meine Protagonistin war zum Beispiel auch immer dieselbe. Es sind nur unterschiedliche Dinge passiert.
Was war so das für eine Protagonistin? Also war sie dir sehr ähnlich oder war das eher so ein...
Die Protagonistin war, glaube ich, hatte schon Ähnlichkeit bei mir. Ich weiß, sie hatte auch super viele Geschwister zum Beispiel und alles war super wuselig um sie herum. Aber die war schon mutig und so tough und ein bisschen frech.
Mhm.
Und ich glaube, das waren manchmal so...
Klingt nach dir.
Waren manchmal so Sachen, die ich... So Schlagfertigkeit, ich glaube, das waren so Sachen, die mich als Kind wahnsinnig beeindruckt haben.
Mhm.
Und die ich gerne gehabt hätte, so eine lässige Art, mit Sachen umzugehen. Und das hatte meine Protagonistin auf jeden Fall sehr stark. Ja, hast du so richtig Tagebuch geschrieben?
Ja,
ja.
Ich habe tatsächlich auch Tagebuch geschrieben und das ging auch in der Grundschule tatsächlich los. Ich erinnere mich auch noch, in meinem allerersten Tagebuch habe ich auch einfach irgendwelche Dinge von meinem Schulweg aufgeschrieben und so.
Ja.
Und bei mir war es tatsächlich nicht so fragmentartig, sondern jedes kleinste Ereignis dann tatsächlich aufgeschrieben. So von außen denkt man dann erst so, okay, das war doch total irrelevant. Aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich irgendwie auch cool, das nochmal so nachlesen zu können.
Voll.
Und auch so, wie man geschrieben hat und so.
Hast du die alle noch, die Tagebücher?
Ich habe die tatsächlich
cool.
alle noch.
Ja.
In irgendwelchen Kisten verteilt und so.
Das ist super spannend, da nochmal durchzugraben irgendwie.
Total. Und und also Schreiben als Selbstklärung fing da, glaube ich, auch so irgendwie an.
Mhm.
Ich habe aus dem Buch von Stephen King vom Leben und Schreiben, da bin ich total in Resonanz gegangen mit so einer Definition, die er vom Schreiben gibt. Und das ist, das Schreiben wie Telepathie ist oder das Schreiben Telepathie ist quasi. Und dass es ja quasi die Gedankenübertragung von einer Person zu einer anderen ist und das halt zum Teil ja über Jahrhunderte hinweg.
Ja.
Mir kam dann auch immer so dieses Bild von einer Zeitmaschine, also dass man irgendwie dann so sofort wieder zurücktransportiert wird zu diesem Ort und zu dieser Zeit.
Und dem Gefühl, ja.
Genau, wenn wir jetzt über Schreiben als Selbstklärung sprechen, finde ich das halt auch besonders spannend, weil man natürlich jetzt zum Beispiel über so Tagebücher eigentlich telepathisch Kontakt aufnimmt zu seinem vergangenen Selbst, weil man hört halt eins zu eins die Geschichte, wie man sie damals erzählt hat und kann damit Kontakt aufnehmen. Und das finde ich eigentlich so das Faszinierendste am Schreiben. Ja, dass es uns dazu befähigt, telepathisch Kontakt aufzunehmen. Sei es jetzt mit jemandem anderen, aber sogar mit Versionen von einem selbst.
Ja, aber gerade im Kindesalter, weil Erinnerungen so schwierig sind zu greifen. Oder was hat einen da beschäftigt in der Grundschule? Oder wie sah so ein Tag aus? Und wie habe ich meinen Tag wahrgenommen? Super spannend, wenn man diese ganzen Artefakte aus der Kindheit irgendwie noch so gesammelt hat und darauf zugreifen kann.
Voll.
Und irgendwie so ein Ding, dass es so Kindertagebücher gibt. Und für Erwachsene gibt es die jetzt in den letzten Jahren auch. Aber ich würde jedem Kind, was ich erziehen könnte oder mit dem ich Kontakt hätte, das schenken oder so mit auf den Weg geben. Weil auch wenn es nicht das Medium für jedes Kind wahrscheinlich ist, da unterscheiden sich Kinder ja auch total. Aber wie spannend, das als Kind so festzuhalten.
Voll. Und ich finde ja auch gerade bei Kindern oder in Sachen Erziehung oder so, ist es ja auch immer schön, einfach ein Angebot zu machen.
Ja.
Also, und da finde ich den Gedanken auch total schön, zu sagen, so den Neffen oder den Nichten oder Tochter oder Sohn, denen einfach mal das Angebot zu machen, sowas zu schenken und zu sagen, du kannst da deine Gedanken festhalten. Ne? Oder wenn die noch nicht schreiben können, Bilder malen von einem Tag oder man kann ja Geschichten auch auf andere Weise noch festhalten, aber dass man dieses Angebot einfach macht. Ich glaube, das ist ein total schöner Impuls. Und das auch für Hörerinnen und Hörer, dass auch immer ein Anstoß sein darf, dass man auch selber mal ein Blatt Papier in die Hand nimmt und einfach mal seine Gedanken festhält. Ne? Gerade wenn man irgendwie so ein Gedankenkarussell hat und irgendwie seine Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu greifen bekommt, dass man die dann wirklich einfach aufs Papier packt, ja, und da gar keinen irgendwie ästhetischen Anspruch hat oder so.
Ich glaube,
ne?
Das ist so wichtig zu betonen, weil ich glaube, dass viele Angst vor der Form haben.
Voll.
Ein ästhetischer Anspruch ist ja sogar noch highest level. Also man muss ja nicht mal gerade Sätze schreiben. Man braucht ja nicht mal eine Struktur haben. Da muss keine Rechtschreibung stimmen.
Das dürfen auch nur Worte sein.
Worte
müssen gar nicht ganze Sätze
Stichpunkte,
sein.
Stichpunkte. Das hilft einfach so sehr, sich zu sortieren, als würde man einmal alles so abwerfen.
Ja, genau. Ich denke halt gerade auch an jemanden, der vielleicht noch nicht die Erfahrung gemacht hat, dass man dann am Ende des Tunnels irgendwie rauskommt und sich diese Seite dann anguckt und sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie mehr Klarheit, sondern dass es ja oft diese Hemmung vorher ist und dass auf jeden Fall dieser ästhetische Anspruch oder dieser Anspruch an die Form, glaube ich, voll das Hindernis und dass man da sich wirklich erlauben darf, ey, schreib's einfach auf, dann steht das fest und es ist nicht mehr in dir, sondern außerhalb von dir, nämlich auf dem Papier. Und allein das ist eine total erleichternde Praxis, die, wo ich halt wirklich sage, so, boah, das hat mir zum Teil echt das Leben gerettet. Also ich würde sagen, dass ein Großteil meiner mentalen Gesundheit habe ich meinem Schreiben zu verdanken.
Hundertprozentig. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit so sportlicher oder körperlicher Betätigung, weil ich merke, dass mich Schreiben super ausgeglichen macht. Also, oder merke, dass ich mich zu manchen Themen nicht hingesetzt habe und das zu Papier gebracht habe, was auch immer das bedeutet und warum auch immer, dann bin ich unausgeglichen. Dann murmel ich so ein bisschen rum und weiß irgendwie nicht so richtig, wohin mit mir und bin schnell gereizt. Und das habe ich bei körperlicher Betätigung auch, wenn ich 2 Tage nur rumsaß und mich kaum bewegt habe. Und das muss nicht immer Sport sein, es kann auch ein Spaziergang sein. Und ich finde, Schreiben hat einen ganz ähnlichen Prozess. Wir beide haben Schreiben als Medium gefunden. Ich glaube, dass es so eine Metapher für viele sein kann.
Total, für kreativen Ausdruck total. Auch einfach. Also weil, ne, wie du gesagt hast, wir beide sprechen jetzt über dieses Metier des Schreibens, aber jeder, der das jetzt gerade hört, kann das auch gerne übertragen auf sein kreatives Spielfeld, weil sei es jetzt das Malen, Zeichnen oder Musiker, das ist ja auch quasi eine krasse Form des Ausdrucks, wo man auch einfach ganz viel über sich selber lernen kann oder ganz viel über sich selber erfahren und zum Ausdruck bringen kann.
Ich glaube, wichtig dabei ist echt dieses Intuitive, dieses ich mache das gerade einfach so aus mir heraus, dieses so
diesen Impulsen folgen.
Genau, dieses Assoziative, einfach keinen Vorgaben folgen, sondern einfach nur raus damit.
Total, ich finde, das ist ja auch eine ganz wichtige Stufe im kreativen Prozess, sich diesen beschissenen ersten Entwurf zu erlauben. Und beschissen ist hiermit in Anführungszeichen, weil wer bewertet das? Ne?
Ja, voll.
Aber für die eigene Denke ist es, glaube ich, total wichtig, da einfach den Anspruch total niedrig zu halten, weil ich glaube, viele, die sich gerade erst in so einen Bereich begeben, sehen oft nur die fertigen Ergebnisse von anderen, die womöglich einen ganz langen Prozess durchlaufen haben, wo man daran geschliffen hat, aber man kommt eben erst zu diesem Material, an dem man überarbeiten kann oder schleifen kann, wenn man dieses rohe und ungeschönte und vermeintlich hässliche erstmal rauslässt und sich da den Raum gibt.
Voll. Und ich glaube, das ist genau wie auch der Feinschliff dann später, das ist alles Übungssache. Also ich glaube, ich musste das extrem üben. Und was mir dabei sehr geholfen hat, war eine Weile so Morning Pages zu schreiben.
Mhm.
Also man wacht auf, man nimmt sich einen Stift und ein Blatt und man schreibt einfach auf. Also es ist einfach so random.
Einfach so ein Bewusstseinsstrom.
Bevor du einen Schluck getrunken
Papier.
Hast, bevor du, bevor man Pipi gemacht hat, bevor man irgendwas macht, nimmst du dir erstmal ein Papier.
Oh Gott.
Ja, okay, je nach Alter dürft ihr auch erstmal Pipi machen.
Ja, ihr dürft auch erst aufs Klo.
Ihr dürft auch erst aufs Klo.
Wobei mit dem Handy, man könnte ja auch auf dem Klo schon mit den Morning Pages
anfangen. Auf gar keinen Fall, vor allem zum Beispiel, Aber genau, ja, man kann auch auf dem Handy schreiben, mache ich auch hier, aber nicht vorher irgendwas anderes konsumieren. Also wirklich das Ruhe raus und dann wirklich, ich verspreche euch, euch geht es viel besser und ihr übt das.
Diesen Begriff Morning Pages, den hat ja auch diese...
Doris Döri.
Ja, die hat das auch in ihrem Buch, aber ich glaube, es ist auch hier Der Weg des Künstlers oder The Artist's Way oder so heißt das. Müssten wir nochmal in die Shownotes packen, aber auf jeden Fall hat die auch über Morning Pages irgendwie gesagt, das sind die Scheibenwischer für die Seele.
Ja, das ist so, ein schönes Bild.
Dass man einfach eine viel klarere Sicht hat.
Man einmal sauber sieht.
Ja. Genau. Und von daher, lasst euch, probiert es einfach mal aus.
Ja.
Ne? Einfach mal sich sagen, okay, 7 Tage mache ich das jetzt am Stück. 0 Anspruch an Format oder...
Voll.
Ne?
Du, Raphael, weil ich glaube, viele haben ja schon Schwierigkeit, ihr Medium so zu finden. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Prozess, auch bis man feststellt, okay, das ist es und das ist auch die Form, die ich brauche. Du hast also viel schon geschrieben, auch so tagebuchmäßig, aber wann ging das so in die Richtung, dass du gemerkt hast, das ist so das, was ich wirklich so... womit ich Sachen ausdrücken kann.
Also es war auf jeden Fall auch so, dass ich sehr früh angefangen habe, Geschichten zu schreiben. Mhm. Also ähnlich wie du, dass ich auch da Dinge verarbeitet habe. Da hatte ich schon sehr früh auch so diesen Traum zu sagen, ich werde mal Autor und erzähle große Geschichten oder so.
Same.
Aber dass es so tatsächlich greifbar wurde oder dass ich tatsächlich so auch in diese methodische Idee von, ich schreibe für ein Außen. Ja, das war tatsächlich so, dass ich mit, keine Ahnung, 12 oder 13 habe ich mal so einen Thriller geschrieben. also das, ja, ich würde das tatsächlich als Übergangsphase bezeichnen, weil ich da eigentlich auch, glaube ich, ganz viele Dinge verarbeitet habe, vor allem irgendwelche Filme, die ich viel zu früh geschaut habe. Props an meine großen Geschwister, dass ich diverse Horrorfilme und Thriller schon sehen konnte, bevor das FSK es erlaubt.
Ja.
Nee, aber da habe ich, glaube ich, ganz viel davon verarbeitet, aber habe natürlich auch Protagonisten und Nebencharaktere und so weiter erfunden, die irgendeine, weiß ich nicht, Sehnsucht abgebildet haben oder so. Und ich meine, das war ja noch quasi noch so am Anfang meiner Pubertät oder so, aber mein Protagonist war zum Beispiel auch eine Protagonistin.
Mhm.
Ne? Und das ist jetzt so in der Retrospektive als schwuler Mann auch sehr interessant, weil ich da natürlich irgendwie eine Liebesgeschichte erzählen konnte, wo sich meine Protagonistin der damaligen Norm in meinem Kopf entsprechend in einen Mann verliebt.
Interessant.
Und ich kann das irgendwie so ein bisschen erkunden auf dem Papier und so weiter. Also diese Ebene hat es natürlich auch, was mir damals natürlich null bewusst war, aber ich jetzt, wenn ich da nochmal so durchblätter, natürlich mir bewusst wird.
Ja.
Und da hatte ich schon so diese Idee, so boah, das will ich, glaube ich, das will ich noch mehr machen. Ja, habe halt auch immer schon Lyrik geschrieben und habe hier und da auch so Gedichte verfasst. Und
auch schon so im Jugendalter tatsächlich?
Ja, keine Ahnung, die sind dann auch so total theatralisch zum Teil oder melodramatisch. Aber das ist ja auch emblematisch dann fürs Teenageralter, also und bildet halt einfach ab, wer man damals war.
Du, meine Texte sind immer noch melodramatisch. Ich bin da noch
meine
nicht
auch
raus.
Zum Teil. Nee, aber ich meine nur, es sind ja auch immer Zeitzeugen so.
Voll.
Ja, aber ich drifte so voll von deiner Frage ab. Also es ging jetzt darum, dass man, also wenn jetzt jemand auch auf der Suche nach seinem eigenen Medium ist und
genau,
so weiter.
Genau, also im Jugendalter, da habe ich auch noch gemalt, da habe ich auch noch, also da habe ich so viel versucht. Also, dass ich gerne geschrieben habe, das wusste ich schon immer. Also, wusste ich, seitdem ich schreiben kann. Also, ich fand, ich hatte so eine Erkenntnis in meinem Studium tatsächlich. Es hat mir für nicht so viel sonst was gebracht, aber dafür sehr.
Sag nochmal, was du studiert hast.
Ja, ich habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert im Zweifach-Bachelor mit Musikwissenschaft.
Mhm.
Und meine Intention damals war, dass ich habe super gerne deutschen Hip-Hop gehört, als ich jünger war. Und ich
jetzt
dachte mal so,
mehr.
ich höre manchmal schon noch gerne deutschen Hip-Hop. Aber nicht mehr in der Intensität wie damals.
Mhm.
Und ich wollte immer Journalistin werden, was ja, also mein Berufswunsch hatte schon immer ganz viel mit Schreiben zu tun. Aber mehr mit dem sachlichen Schreiben oder mit dem Roman verfassen. Also ich wollte auch immer Autorin werden. Aber dieses so Kreative hat sich da irgendwie so herausgestellt, weil ich dachte immer so, perfekt, ich werde halt Musikjournalistin und habe deswegen diese Medien- und Musikkombination gewählt, bis ich dann in meinem Studium saß und gedacht habe, du kannst nicht mal Noten lesen und warum zur Hölle Musik? Und echt gemerkt habe, dass mich gar nicht die Musik an sich begeistert oder bewegt, mich bewegt der Text. Und ich hab nämlich als Jugendliche schon angefangen, Zitate oder Textblöcke zu nehmen und die bis aufs letzte Detail so auseinanderzupacken und irgendwie umzuschreiben und zu verstehen, was dahinter gemeint ist. Und also stundenlang denselben Song gehört, nur um den Text noch besser zu greifen zu können. Und so solche Texte in dieser Hip-Hop-Art versucht zu imitieren. Aber gar nicht, weil es mir um die Musik ging, sondern es ging mir um den Text. Und da hatte ich tatsächlich im Studium, habe ich so begriffen, boah, ich will eigentlich sowas schreiben und gar nicht. Mhm. Und dann fing das dann so an, dass ich diese Gedichtform, die ich jetzt irgendwie für mich gefunden habe, so richtig greifen konnte und dann daran so arbeiten konnte. Und ich weiß, das ist schon ein extremer Schlüsselmoment wahrscheinlich in so einer Karriere. Oft ist es ja dann doch eher so prozessartig. Aber hattest du auch irgendwas, wo du so gemerkt hast, ah, das ist das, weil du hast ja jetzt auch eine besondere Form des Schreibens, die du ja jetzt benutzen kannst und immer neu gießen kannst.
Ja, also ich habe mir ja quasi mit dieser Neuwortschöpfung der pragmatischen Poesie auch irgendwie so eine Sparte geschaffen, in der ich so zwei Sachen ausleben kann. Und das ist eben auf der einen Seite die romantische Seite oder sehr, auch irgendwo schön geistige Seite, die eben so in der Poesie steckt, aber eben auch, dass ich so sehr mich mit so stoischen Ansätzen verbunden fühle und diesem sehr harten Pragmatismus auch. Ja, und ich glaube, das habe ich auch so erkannt über dieses, dass ich aus dieser Ecke kam, dass ich ja sehr romantisch veranlagt geschrieben habe, auch so als Teenager ganz viel. Natürlich so über Herzschmerz und verflossene Lieben und unerfüllte Liebe und so weiter. Und das natürlich zum Teil trieft das so vor Kitsch oder so, wenn ich das jetzt im Nachhinein lese. Aber es war ein ganz wichtiger Schritt. Aber dass da eben dann über diese Beschäftigung mit den Stoikern dann irgendwie so ein interessantes Spektrum sich aufgemacht hat, weil ich auf diese alte Weise geschrieben habe, aber über diese neuen Inhalte und dann irgendwie so eine pragmatisch-poetischer Mix irgendwie rauskam. Also so kam ich irgendwie dazu. Ja. Also es kam auch darüber, dass ich so ein Buch von Helmut Schmidt tatsächlich gelesen habe, der wiederum sich viel auf Marc Aurel bezogen hat. Und dann habe ich auch viel Marc Aurel gelesen und dann die ganzen anderen Stoiker und so weiter. Und so bin ich dann so in diesem Rabbit Hole gelandet und habe irgendwie da so ganz neue Ansätze für mich gefunden. Gleichwohl ich das auch so ein bisschen so als einen bestimmten Step empfinde in meinem Schreiben. Ich den aber jetzt nicht als wertvoller als andere Steps irgendwie empfinde, nur weil was dabei rausgekommen ist, was ich dann rausgegeben habe, weil wenn ich jetzt wirklich nur so meine Entwicklung betrachte, dann war sowohl der unglaublich unoriginelle Thriller, den ich mit 12 geschrieben habe, genauso entscheidend wie jetzt meine pragmatischen Poesiebücher und halt auch alles dazwischen.
Dieses Endprodukt, was man auch rausgibt, muss man voll separieren von allem anderen. Also ich finde, das hat gar nichts mit dem Prozess zu tun oder ob der Prozess an der Stelle am besten war. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass das die für mich wichtigsten Sachen sind oder für mich bedeutungsvollsten Sachen sind, die ich auch nach außen gebe. Also ich glaube, Leute denken das, wenn man so von außen irgendwie drauf schaut, so, du gibst das raus, also ist dir das auch das Wichtigste. Mhm. Aber ich finde es irgendwie voll schwierig, weil es trifft so eine ganz andere Nische, die Sachen, die ich tatsächlich rausgebe.
Total. Und es könnte auch der Eindruck entstehen, dass man, weil man das eben rausgibt, dass das irgendwie in der Bewertung auch anders ist. Aber dass gerade für den Prozess Freiheit von Bewertung total entscheidend ist. Was wir auch am Anfang gesagt haben, dass der Anspruch gegen Null gehen darf. und erstmal raushauen.
Voll.
Und was dann am Ende damit passiert, ne, ob man das rausbringt, ob man das nicht rausbringt, ob es erfolgreich wird, ob es nicht erfolgreich wird und so, dass das wirklich erstmal zweitrangig sein darf.
Absolut, ja.
Was ich so spannend fand auch, als du jetzt vom Studium gesprochen hast und deinen Zugang zu Texten, da finde ich auch so spannend, dass es ja so verschiedene Arten gibt, sich Schreiben als Kunstform auch zu nähern. Und das wird jetzt sicher auch Leute, die in anderen kreativen Bereichen unterwegs sind, interessieren, weil ich finde, dass das alles auch immer irgendwie miteinander verbunden ist. Also weil für mich zum Beispiel ist Schreiben etwas sehr Musikalisches tatsächlich.
Oh ja.
Also Worte kommen zu mir tatsächlich in Rhythmus und Melodie,
ja,
eher als in irgendwie Syntax oder irgendwie ne, oder den Worten an sich so. Also dass ich tatsächlich, wenn ich schreibe und Dinge nochmal von mir lese, es oft eher um die Bedeutungsmelodie geht, als um die tatsächliche logische Bedeutung zum Beispiel.
Ich habe das bei deinen Texten aber tatsächlich auch immer sehr, dass ich so mitwippe quasi fast schon, wenn ich das lese. Und ich finde es witzig, dass du sagst, weil ich hatte gestern Abend noch so eine Situation, ich war alleine zu Hause und habe mal wieder so richtig schreiben können, wie ich das liebe, dass ich so richtig laut die Sachen lese, in verschiedenen Flows und so, und dann Sachen verwerfe, weil mir der Flow nicht gefällt.
Mhm.
Und ich, wenn ich an Orten schreibe, die irgendwie im öffentlichen Raum stattfinden, glaube ich, denken Leute auch, ich bin bekloppt, weil ich das immer laut vorlese.
Mhm.
Und vielleicht hat das auch schon so ein, vielleicht ist das auch, weil wir so vorleseaffin sind und so und so auditiv irgendwie auch gelernt haben, dass da vielleicht auch ganz viel drin steckt.
Das steckt sicher auch drin. Und ich finde auch das ganz spannend, weil irgendwie so die Texte, wo die ersten Entwürfe wirklich grausig waren, bei mir waren tatsächlich immer so die Texte, wo ich das eben nicht gemacht habe. Mir eben nicht entweder mental oder tatsächlich laut das Ganze nochmal vorgelesen habe oder so. Weil ich merke das jetzt auch, wenn ich immer öfter, sei es jetzt für Videos oder für Audioformate, meine Texte einspreche, dass beim Einsprechen mir bestimmte ästhetische Details auffallen, die ich dann gern nochmal ändern würde.
Ja, das kenne ich
auch. Zum Teil ja dann auch ändern kann, weil es noch nicht so, ne? Aber dass ich gerade erst beim Einsprechen oder beim laut Vorlesen oder eben beim gedanklichen Vorlesen mir Dinge auffallen, die ich ändern möchte, einfach weil der Rhythmus nicht stimmt oder die Melodie nicht stimmt,
ja,
oder so.
Ich gebe meine Texte bisher immer nur in Textform tatsächlich raus und ich habe manchmal Sorge, dass die anders gelesen werden. Kennst du das? Ich habe manchmal Angst, dass der Flow nicht getroffen wird vom Rezipienten, was ja Schwachsinn ist, weil am Ende ist es so wichtig, dass jeder den Text so nimmt, wie er den braucht und lesen will und kann und soll. Also jeder.
Ja, man hat es so aus der Hand gegeben und jetzt ist es natürlich auch
das
des Lesers oder der Leserin.
Deswegen finde ich so schön daraus. Also deswegen gefallen mir deine Videos, glaube ich, auch so besonders gut, weil das nochmal so viel mehr von der Autorschaft herausgebend ist. Ich träume mal davon, mal so eine Lesung zu machen, weil ich gerne mal, also ich liebe, dass alle damit anstellen können, was sie wollen und das so wahrnehmen können, wie sie das brauchen. Aber irgendwie würde ich auch gerne mal Leuten so zeigen, wie ich das meine. Vom Ton.
Ja, voll. Ja. Ich kann es auch so nachvollziehen, Emma, weil es ist ja auch immer dieses, worüber hat man jetzt kreative Kontrolle und worüber nicht.
Voll.
So, ne? Und wenn wir uns jetzt wirklich nur auf das geschriebene Wort beschränken, dann müssen wir natürlich nur mit dem geschriebenen Wort so arbeiten, dass derjenige oder diejenige, die das dann liest, in diesen Vibe kommt oder wie macht man das?
Ja.
Ne? Ich meine, das ist ja am Ende so auch so die Kunst wahrscheinlich dahinter, aber manche Texte, und das merke ich bei meinen Sachen auch, wenn ich sie nochmal lese, in einer anderen Stimmung oder so, dass es natürlich total auch darauf ankommt, wie geht man jetzt da rein oder auch, wie leite ich einen Text ein. Und manchmal sind es ja auch, gerade bei deinen Texten, finde ich, ist es ja auch visuell total der Punkt, dass schon visuell mir ein bisschen vorgegeben wird, wo ist jetzt hier der
Schluss.
Breakpoint und wo nicht.
Voll.
Also, ne, das sieht man ja auch bei lyrischen Formaten ganz oft, dass, ne, dass quasi auch visuell die Zeilen zum Beispiel schon vorgeben, so wann ich jetzt mal eine Pause mache oder wo eine Betonung liegt oder so. Und das finde ich, wo wir eben auch bei Zugängen waren, dass für mich zum Beispiel Schreiben was sehr Musikalisches hat, finde ich, kann Schreiben auch was jemanden ansprechen, der sehr visuell ist. Also dass, wenn man jetzt ein Blatt weiter von sich weghält und zum Beispiel jeden Satz in eine eigene Zeile schreibt, dann hast du plötzlich ein Muster. Ja. Ja, dann ist es was ultra Visuelles. Du siehst schon den Rhythmus von einem Text allein daran, wie lang so ein Zeilenstrich ist, wie lang so ein Wort ist oder wie, wo die Wortlücken sind. Oder, ne? Also so, dass du damit ja auch ganz viel suggerierst und vorgibst.
Ja, ich finde auch, also alleine wie, also wie viel kann man bestimmen visuell, wenn du einen Text rausgibst? Also ist alles klein geschrieben, ist alles groß geschrieben? Also was machen denn Versalien mit einem? Die schreien dich richtig, die schreien dich an. Mhm. Oder was ist das für eine Typografie? Wie hast du das so gesetzt? Wie eng ist es? Wie weit weg sind die Worte? Also es hat, es spielt auf so vielen Ebenen. Und da wird es dann ja auch vor allem interessant, wenn man das tatsächlich in Druckform gibt. Da kamen auf dich bestimmt ja auch nochmal ganz andere Fragen so auf einen zu. Oder du unterstreichst es ja auch oft mit Skizzen und, und deinen Scribbles. Das ist dann ja auch alles irgendwie eine Entscheidung, wie man Text nochmal stützt. Ich finde zum Beispiel auch einen Text, den ich schreibe, der mit der Hand geschrieben ist, wirkt auf mich auch immer ganz anders, als wenn ich den tippe oder so. Also es sind so komische Details, die eigentlich so banal wirken, die aber ganz viel mit mir machen. Und das sind auch zwei verschiedene Stimmungen, wie ich die verfasse. Also wenn ich mich hinsetze und die mit meinem Füller schreibe, dann ist das eine ganz andere Intention, Text, als wenn ich die in meine Notizen tippe.
Ja, voll. Aber das sind so Quirks von schreibenden Leuten. Ne? Ja,
das ist jetzt
so,
schon richtig
nerdy. Ich kann es total nachvollziehen. Also das öffnet, finde ich, auch hier nochmal diese Diskussion von, schreibt man jetzt digital oder schreibt man per Hand und so weiter. Und es hat halt einfach zwei unterschiedliche Qualitäten. Ne? Ja. Und ich glaube halt für einen selber, wenn man das jetzt für sich so als Ausdrucksform wählt, ist, glaube ich, immer die Frage so, auf welche Weise komme ich an welche Inhalte? So, ne? Weil, was du auch eben gesagt hast, dieses im öffentlichen Raum schreiben, also wenn man in einem Café schreibt oder so, ist das auch was anderes, als wenn man bei sich zu Hause unter der Bettdecke schreibt oder so. Ne? Ja. Also es sind einfach ganz unterschiedliche Qualitäten für einen selber, die einem bestimmte Textformate, finde ich, leichter macht oder schwerer macht. Und genau, also dass man da sozusagen sein eigenes Repertoire findet, auch an Umständen oder eben Arten zu schreiben. Schreibe ich jetzt diesen kompletten Roman mit Füller in ein Notizbuch, bevor ich den abtippe? Ja. Oder schreibe ich etwas die ganze Zeit auf meinem Handy oder schreibe ich etwas auf meinem Laptop oder auf einer Schreibmaschine oder ne, hat ja alles seine eigene Qualität irgendwo.
Wenn wir jetzt schon so im Außen sind, hast du so Vorlieben, so irgendwas, was wo du so sagst, boah, das mag ich, wenn ich so schreiben kann, mag ich das am allerliebsten.
Ja, also es ist tatsächlich auf jeden Fall Kaffee, muss direkt neben der Tastatur stehen. Das ist wirklich so mein Benzin. Mir ist tatsächlich auch wichtig, dass ich dann irgendwie über weitere Strecken auch alleine bin tatsächlich. Also für mich ist es tatsächlich so dieses, dass ich so ein bisschen einsam sein muss, um irgendwie an meine besten Inhalte zu kommen.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Also ich muss da wirklich, brauche da ein bisschen Vorlauf auch. Also ich kann jetzt nicht aus so einem sozialen Kontext direkt an die Tastatur. Ich kann das machen, das hat auch eine bestimmte Qualität dann, was ich schreibe. Aber ich würde halt sagen, dass aus meiner Sicht meine beste Arbeit eigentlich bisher immer die war, wo ich mir ein bisschen Raum gegeben habe, zum Sacken lassen und nur mit mir sein.
Ich finde, da ist das auch zum Beispiel so ein Riesenpunkt. So geht es mir auf jeden Fall oft, wenn ich aus so sozialen Gefügen komme oder sogar noch in denen drin stecke, dass ich da dieses ganz schnell assoziativ irgendwas niedertippen erstmal super gut machen kann. Und dann nehme ich mir das und verforme das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, an dem ich oder in dem ich alleine bin. Also das verstehe ich voll. Ich habe so einen ganz komischen Guilty Pleasure. Ich schreibe super gerne im Zug. Mhm. Also da kann ich, ich weiß nicht, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, was das ist, Raphael, aber es ist, vielleicht ist es, weil es so tuckert und so, also so gerade läuft und man muss nichts machen. Oder
zwischen A und B sein. Du bist nicht ganz da
das
und nicht ganz da.
Das könnte natürlich auch sein, ja.
In aber so einer Zwischenwelt.
Da sind echt so die Sachen, wo ich auch so, so Sachen, wo ich dann denke nachher, boah, den finde ich richtig smooth, das mag ich richtig gern, das gefällt mir gut. Das habe ich, wenn ich das im Zug geschrieben habe.
Voll. Ja. Boah, ich muss gerade meine Antwort von eben, glaube ich, auch nochmal verwerfen, weil jetzt, wo du das gesagt hast, kommen auch bei mir so Erinnerungen zurück, dass ich tatsächlich entweder im Auto hinten, wenn ich nicht gefahren bin, oder eben tatsächlich im Zug, tatsächlich auch gute erste Entwürfe entstanden sind.
Voll.
Also, dass ich da auch, ja, so die neueren Ideen tatsächlich da auch so entwickeln konnte. Und für mich ist es tatsächlich dieses zwischen A und B sein.
Das kann gut sein. Ich habe da noch nie so,
als hätte ich da so die Erlaubnis, nicht, nicht gebunden nicht zu sein, sondern...
Vielleicht können wir mal eine ganz lange Zugreise zusammen machen.
Ja, immer.
Wer weiß.
Und dann
vielleicht
kommt
fließt
da,
das richtig.
Ja, kommt da richtig was Gutes bei raus.
Ja. Ich bewundere an dir, dass du dir so eine Routine gebaut hast. Also das finde ich echt cool und irgendwie beneidenswert, weil ich glaube, das ist dann so der Next Step, dass man so weiß, so ich muss...
Aber was meinst du mit Routine? Ich empfinde mich nämlich gar nicht als routiniert.
Echt, weil von außen würde ich sagen, du bist super routiniert, was dein Schreiben angeht.
Wie entsteht der Eindruck?
Also erstmal entsteht der Eindruck durch dein programmiertes dein Wortzähler,
den du dir gebaut hast. Oh Gott.
Da musst du unsere HörerInnen auch mal dran teilnehmen lassen.
Ja, kurze Anekdote. Ich habe festgestellt, dass es mir hilft, wenn ich meinen Fortschritt sichtbar habe. Und man kann halt einfach kreativen Fortschritt nicht wirklich messen. Was ich aber messen kann, ist, wie viel Chance ich mir für gutes Material gebe. Und das ist halt einfach die Wortanzahl, die ich im Monat schreibe. Und habe mir tatsächlich in so einem Anfall meines neuen Programmierer-Hobbys so eine eigene Anzeige gebaut.
Computer, Raphael, so eine
Ringanzeige. Anzeige. Manche User werden das kennen, so einen Fitnessring, der sich halt irgendwann schließt, wenn du eine bestimmte Kalorienanzahl oder so erreicht hast. Und das habe ich mir quasi für meine Worte gebaut, dass der halt guckt so, wie viele Dokumente sind da drin und wie viele Worte sind da drin und dann eben zählt von Datum X, wurde so viel geschrieben und dann schließt sich der Ring bis zu dem und dem Punkt. Und also mir hilft es einfach total, diesen Fortschritt sichtbar zu haben. Und das triggert einfach irgend so eine Dopaminquelle in meinem Kopf, dass ich so sage, oh, nur noch so und so viele Worte, bis der Ring geschlossen ist, dann mache ich da jetzt weiter.
Ja.
So oder da setze ich mich jetzt so dran. Und das ist aber auch sehr neu. Und von daher habe ich das jetzt gar nicht selber so empfunden, aber verstehe total, dass wenn du sagst so, okay, der hat ja schon eine ganz schöne Routine. Auf jeden Fall ist es dieses Quantität über Qualität, dass ich gemerkt habe, dass das mir auf jeden Fall hilft, weil ich vorher andersrum drauf war. Also, dass ich wirklich so gesagt habe, boah, ich schreibe jetzt hier sowas Kleines und dann feile ich da perfektionistisch dran. Nee, ich schreibe jetzt immer... neu, weiter, voran und so. Und es gibt dann eine Zeit, wo man sich hinsetzt und bearbeitet, überarbeitet, Feinschliff macht. Aber die meiste Zeit geht es wirklich um den Raum rauszuhauen und lieber ganz viel Mist machen. Und eins ist richtig gut, als an einem Mist die ganze Zeit rumzufeilen und irgendwie...
Vor allem, vielleicht ist das auch schon die Routine, die ich meine oder die mir so als Routine vorkommt, dass du da genau das weißt und erkennst und du versuchst dir so einen Weg zu bauen, damit umzugehen. Mhm. Man geht ja auch durch so unterschiedliche Schreibphasen und mal ist es super viel und mal ist es super produktiv und mal ist es halt...
Wie geht's dir mit deiner Routine oder hast du eine Routine oder willst du dir gerade eine schaffen?
Ich würde mir gerne eine schaffen. Ich glaube, weil was ich mit Routine so verknüpfe, vielleicht fangen wir da mal an, ist so eine gewisse Form von Regelmäßigkeit, die irgendwie so gesetzt ist. Und ich weiß, das geht wahrscheinlich auch vielen Kreativen so. Man kann das auf Knopfdruck gar nicht erzwingen. Nee. Also an manchen Tagen geht's nicht und an manchen geht's schon. Aber ich merke schon, dass wenn ich viel um die Ohren habe und mir die Zeit überhaupt gar nicht nehme, es nur zu versuchen, dann fände ich das immer so schade, weil ich schon merke, dass gerade in Zeiten, wo viel passiert, auch viel Material da wäre. Mhm. Und ich wünschte irgendwie, dass ich das noch so ein bisschen besser integrieren könnte, mir da so proaktiver für Zeit zu nehmen. Weil gerade weil meine Formate doch sehr recht kurz sind, kann ich die immer so gut so einzwecken in den Tagesablauf. Also ich sitze in der U-Bahn und schreibe dann kurz was. Ich habe aber zum Beispiel gestern Abend zum ersten Mal seit langem wieder so einen Abend gehabt, wo ich echt geschrieben habe, 1-2 Stunden lang und dann gemerkt habe, so cool, jetzt hast du dir mal wieder aktiv Zeit genommen, da war super viel, da war auch super viel Quatsch, aber da war auch super viel da. Und ich glaube, diese Phasen des einfach so Zeitnehmens muss ich viel mehr integrieren, weil ob da jetzt was bei rumkommt oder nicht, das finde ich gar nicht schlimm, weil ich habe keinen Druck in dem Sinne, dass ich jetzt was produzieren muss. Aber ich merke so, dass ich, glaube ich, ganz viel nicht ergreife, Chancen, kreative Chancen nicht ergreife, die eigentlich ergriffen werden könnten. Genau. Mhm.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich glaube auch, dass einfach nur an einem Schreibtisch sitzen und auf ein Blatt Papier starren, ist schon Schreiben.
Voll.
So, es ist schon der Prozess. Ja. So, ne? Also, dass ich auch gemerkt habe, dass, also, weil ich finde, was für mich so schwer war, diese Räume auch in einem Außen zu verteidigen, womöglich Leuten abzusagen oder das zur Priorität zu machen und zu sagen, nee, mir ist es tatsächlich wichtig und es darf jetzt einfach Raum einnehmen. Und da dann auch bewertungsfrei daran zu gehen, was in diesem Raum dann passiert. Ob man jetzt halt, wie gesagt, wirklich nur da sitzt und irgendwie den Bildschirm oder das Blatt Papier anstarrt, aber dann ist man aufgetaucht, man ist da gewesen, man war präsent. So.
Voll.
Also und ich glaube, das ist auch bei Elizabeth Gilbert in ihrem Buch Big Magic, da geht es auch ganz viel um Kreativität und so. Und da zeichnet sie auch dieses Bild von Ideen als tatsächliche Wesenheiten sozusagen, die vorbeikommen und halt gucken, ob du available bist, ja. Ob du präsent bist, ob du bereit bist für ein bisschen Magic.
Ich glaube, Ideen sehen richtig goldig aus.
Ja, und wenn die halt vorbeikommen und halt sehen so, nö, die ist mit anderen Sachen gerade beschäftigt, so, dann ne, ziehen die halt, also ne, erstmal wertfrei, ziehen dann halt weiter. Aber genau das ist der Grund, warum ich dann am Schreibtisch sitzen will. Nur für diese Möglichkeit, ja. Nur für diese, nur dass ich diese Bereitschaft zeige, hey, wenn eine coole Idee vorbeikommen will, ich bin relativ regelmäßig.
Ich bin da.
From 9 to 5. Nee, so regelmäßig dann nicht. Ja. Aber einfach, dass man auch für sich selber quasi diese Routine schafft und sagt, also Inspiration muss halt aufkreuzen, aber für die Gelegenheit bin ich auf jeden Fall abrufbar.
Ja, das hast du schon gesagt. Das finde ich gut. Das finde ich irgendwie wertvoll für kreative Personen, glaube ich, um das auch zu erkennen. Also ich glaube, das Allerschlimmste ist zu denken, jetzt setze ich mich hier 2 Stunden hin und ich habe nichts geschafft. Mhm. Aber in der nächsten Woche setzt du dich vielleicht die 2 Stunden hin und schaffst super viel. Oder du hast eigentlich gar keine Zeit und schaffst in 10 Minuten Pause super viel zwischen irgendwelchen anderen Sachen. Mm. Und so funktioniert Kreativität leider Gottes. Die ist halt nicht planbar. Aber genau, wenn man gar keinen Raum gibt, dann wird sie auch nie kommen oder wird sie immer kommen und dich nie treffen. Also Voll. Das ist irgendwie schön. Obwohl ich auch so Situationen so krass hasse, wenn ich merke, boah, ich hatte es letztens auf meiner richtigen Arbeit, dass ich da so saß und mir fallen da manchmal so Sachen ein, so Kombinationen, die mir total gefallen, an denen ich gerne jetzt feilen würde. Dann schreibe ich die ganz wild plötzlich auf ein Post-it oder so. Und alle denken immer so, oh Gott, Emma ist irgendwie richtig am Arbeiten oder so. Und die schreibt gerade ganz viel.
Die ist gerade ganz
die hat gerade eine neue Idee.
Am Arbeiten.
Und nächste Woche eine neue Kampagne geplant. Und dann nehme ich die so mit und meistens komme ich dann nach Hause und dann ist nicht mehr dieser Kitzel da oder dieses so. Also es ist oft ein Momentum und ich hasse das, wenn man das nicht ergreifen kann. Und dann vor allem, wenn man dann später merkt, ach, da hätte ich den Moment irgendwie für nutzen müssen.
Voll. Ich finde gerade als Künstler, Künstlerin, als Kreativschaffender diese Frustrationstoleranz, es wird immer so Situationen geben. Und ich glaube, selbst wenn man jemand ist, der, keine Ahnung, finanziell ausgesorgt hat und den ganzen Tag eigentlich Zeit hätte, um kreativ zu sein. Selbst da wird es Momente geben, in dem einem eine Idee entwischt,
ja.
In dem die einem durch die Finger geht oder so. Und
man die im Zweifel vielleicht auch nie wieder findet.
Voll. Also es gibt auch so eine schöne Geschichte von so einer Dichterin, dass die ein Gedicht geschrieben hat und das mal so beschrieben hat, dass das wie ein Tiger ist, der auf sie zuläuft und durch sie durchgeht, und dann schreibt sie das auf, und dass sie dann halt einmal gerade bei der Arbeit war, dann schon dieses Gedicht auf sie hat zugaloppieren sehen, ist nach Hause gelaufen und dann war das Gedicht schon durch sie durch, und dann saß sie am Schreibtisch und hat das Gedicht rückwärts vom letzten Wort bis zum ersten Wort aufgeschrieben und nachträglich erst umgeschrieben und hat den Tiger quasi am Schwanz zurück durch die
irgendwie auf
die
Seite. Bild.
Genau, also einfach, ich finde, das ist so ein schönes Bild dafür, dass diese Wege so unterschiedlich und zum Teil unergründlich sind und es am Ende an uns als Kreativschaffenden liegt, uns irgendwie unsere ganz eigenen Prozesse auch zu schaffen, das Ganze irgendwie auf Papier, auf Leinwand, in die Gitarre, was auch immer zu kriegen.
Ja, dieses Galoppieren finde ich auch irgendwie ein gutes Sinnbild dafür, weil manchmal galoppiert es einfach und dann ist es,
Rhythmus, ne?
Ist es cool, weil es so schnell kommt, aber es ist auch cool, weil so stoof irgendwann manchmal, weil es so schnell geht.
Es entwischt einmal.
Ja. Ja. Was mir noch ganz wichtig ist, irgendwie zu betonen, weil mich das in meinem Prozess auch irgendwie total viel beschäftigt hat. Ich finde es so wichtig, wenn jemand sagt, mein Medium ist Schreiben, dass es nicht bedeutet, dass ich überall gut bin im Schreiben. Also das war für mich irgendwie ganz wichtig zu erkennen, und deswegen würde ich das gerne gerade nochmal so rausgeben. Ich habe irgendwie so, dass ich kann keine, weil das auch bei meiner Arbeit eine große Rolle spielt und mich auch immer wieder total traurig macht fast, weil ich ja weiß, dass ich mit Worten umgehen kann, aber ich kann auch keine Werbetexte schreiben. Kann ich nicht.
Ja.
Ich kann keinen Call-to-Action-Button schreiben. Ich sitze davor und denke, mir sind drei Worte und mir fällt nichts ein. Und ich finde es so wichtig,
ja,
zu erkennen.
Ja, gleichzeitig, Emma, du musst dich auch nicht kleiner machen. Ich glaube, du könntest es, aber ich verstehe total dieses,
ja, nicht,
es ist nicht unbedingt mein nicht Metier, und wenn jemand hört, ach, das ist eine, die hat ein Buch geschrieben, bis ich angekommen bin, jetzt kann die mir auch einen geilen Call-to-Action schreiben oder jetzt kann die mir auch einen geilen Werbetext schreiben. Also einfach diese Erwartung womöglich da ist.
Die Erwartung von außen und die auch meine innere Erwartung.
Genau. Und ich glaube, das ist ja der entscheidende Punkt, dass jemand, der sich jetzt zum Beispiel gerade erst in so einen Bereich wagt oder gerade erst so sagt, so, oh, das könnte was für mich sein, mich darüber auszudrücken, dass man da eben nicht unbedingt gehemmt davon ist, zu sagen, nee, ich schreibe, ich bin Autor, ich bin Autorin.
Und das ist
und
so wichtig.
Man, genau, und dass man ruhig sich, also weil so dieses Identitätsstiftende ist auch wichtig, finde ich, an für gewisse Bereiche auch so für den eigenen Selbstwert zu sagen, hey, ich darf mich so nennen, ich darf sagen, dass ich Autor bin, weil ich schreibe Sachen. Damit sage ich nicht, dass meine Sachen gut sind, dass meine Sachen jedem gefallen werden.
Da ist keinerlei Wertung drin.
Voll.
Ja.
Und das ist wirklich, dass man prozessorientiert ist und nicht zwangsläufig ergebnisorientiert.
Total. Und das
sagt,
auch, es ist auch,
total.
Du schreibst auch, wenn du nur schreibst und es bisher noch nie jemand gesehen hat.
Ich würde so jemanden auch gern dazu ermutigen, dass vielleicht man sich noch nicht verorten kann, weil man selber die Sparte noch erfinden muss. Weil man selber vielleicht tatsächlich sowas Neues irgendwie auch mitbringt, sei es jetzt musikalisch oder im Schreiben oder im Malen oder was auch immer, dass man einfach noch nicht seine Kategorie gefunden hat, weil man vielleicht selber eine aufmachen muss.
Ja, die einzige Regel, die für mich in der Kunst herrscht, ist, dass es niemanden verletzt, und alles andere ist regelfrei. Also du musst dich nach nichts richten und nicht. Alles kann, nichts muss, trifft da sehr gut zu.
Voll. Und sich auch erlauben, das ernst zu nehmen, selbst wenn es im eigenen Umfeld gar nicht so ernst genommen wird. Also weil ich habe jetzt auch keine schreibenden Verwandten in dem Sinne gehabt. Und das jetzt aber auch wirklich ernst zu nehmen, womöglich auch einfach als mein Job in dieser Welt, war wirklich was ich mir erarbeiten musste, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich jetzt einfach für mich entscheiden. Das ist etwas, was wichtig ist.
Voll. Also, man muss sich da echt
eigene Räume schaffen auch.
Ja, man baut sich das quasi selbst. Und es kann manchmal super hart sein, aber wenn man das gebaut hat, dann ist es das Beste, was es gibt. Du hast es eben auch so stark gesagt, aber es ist tatsächlich manchmal einfach so, es rettet manchmal Leben. Also ich wüsste nicht, wo ich wäre und wie ich mit mir umgehen würde und wie gut ich mich auch kennen würde, wenn ich diesen Raum nicht hätte und wenn ich mir den nicht genauso gebaut hätte, wie ich das über die letzten Jahre getan habe. Total. Und ich freue mich so krass darauf, wie dieser Raum noch irgendwann aussehen wird in 10 Jahren und ob es den noch gibt und ob nicht vielleicht noch ein Nebenraum entstanden ist.
Ja, voll. Es gab für mich auch einen ganz bestimmten Moment, der irgendwie, wo mir richtig, richtig deutlich wurde, wie viel mir das Schreiben bedeutet. Und das war tatsächlich, dass ich einen Text veröffentlicht habe, wo jemand, der mir sehr nahe stand, davon ausgegangen ist, dass es um diese Person ging, hat sich davon auch so ein bisschen angegriffen gefühlt. Irgendwie, dass das auch etwas wäre, was jetzt trennend ist für mich und diese Person und hat das so ein bisschen kritisiert. Das war so krass, wie in mir wirklich wie so ein Vaterinstinkt anging oder so und ich wirklich das so richtig verteidigt habe, das Schreiben und halt wirklich so unter Tränen diese SMS geschrieben habe, dass das Schreiben immer für mich da war, von Anfang an und wenn ich mich entscheiden muss, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich nicht in dieser Nachricht geschrieben, aber halt gedacht, dass wenn ich mich entscheiden muss, ich mich immer fürs Schreiben entscheiden werde, weil das schon so lange für mich da ist.
Ja.
Wer weiß, vielleicht hat die Person, die das gerade hört, ist gerade am Anfang von diesem Weg und dass es wirklich eine sehr prägende Beziehung sein kann, die man zu seiner eigenen Kunst aufbaut.
Ja, was mich da total beschäftigt oft, ist dieses Außen und ich weiß, dass nicht jeder seine Kunst nach außen gibt. Aber gerade weil das so intim ist, was wir nach außen geben, glaube ich, und so persönlich wirkt auf jeden Fall oft und auch persönlich ist. Also jetzt habe ich letztens einen großen Unterschied zwischen persönlich und privat gelernt. Mhm. Und ich glaube, es wirkt oft privat, es ist aber nur persönlich.
Erklär mal den Unterschied kurz.
Also ich glaube, privat ist tatsächlich das, was ich mache, was niemanden interessiert und angeht. Das sind nur meine Sachen. Das sind auch Sachen, die, selbst wenn ich sie erzählen würde, würden sie niemanden interessieren, weil es ist meins. Das gehört überhaupt nicht nach außen. Mhm. Und persönlich ist das, was mich beschäftigt und berührt und bewegt und auch irgendwie Schicksalsschläge sein können oder Alltägliches. Aber das ist halt nur das, was nach außen auch geht, was mir persönlich dann gehört. Mhm. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und ich glaube, da unterscheidet man. Ich habe es in einem Interview gehört, wo die auf jeden Fall, kleiner Interview-Tipp, kann ich auch mal schnell rauskommen.
Ja, hau raus.
Ich habe es gehört von Hotel Matze, das Interview mit Wim Wenders, dem Filmemacher.
Mhm.
Leute, dieses Interview, gerade zum Thema Kunst, wahnsinnig spannend und woher seine Kunst kommt und wie, was Privates und was persönlich.
Ah, nice. Also Hotel super, Matze, ja. Folge mit Wim Wenders.
Schön knackig, irgendwie 1,5 Stunden oder so und wirklich total inspirierend für alle, die, glaube ich, auch Kunst machen. Wenn wir beide über das Schreiben sprechen, auch nochmal super spannend, überhaupt diesen Weg nach außen. Ich glaube, das sprengt jetzt absolut den Rahmen, aber vielleicht ist Schreiben verfolgt uns ja und beschäftigt uns auf so vielen Ebenen. Vielleicht können wir dazu nochmal so ein kleines Follow-up machen zu dem Thema. Oder vielleicht wird das sogar ein Thema, was wir immer mal wieder reinholen. Das fände ich irgendwie schön, so serienmäßig.
Mm. Ja, Emma, wir haben jetzt auf jeden Fall ganz schön viel
uns
abgegrast.
Ja.
Ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich schön, das Ganze so ein bisschen zu schließen mit, dass Schreiben für uns ein unglaublich essentielles Hilfsmittel auch war, um einfach auch mit unseren eigenen Gedanken und unserem eigenen Leben irgendwie zurechtzukommen mit allem, was da so uns begegnet ist. Und dass diese Folge auf jeden Fall eine riesen Einladung auch sein soll an unsere HörerInnen, sich vielleicht selber mal ein Blatt Papier hinzulegen und zu sagen, ich lasse einfach mal alles raus, halt mal die Dinge fest, die augenscheinlich nicht zu greifen sind. Ja, dass man gespannt sein darf, wie viel Klarheit da am anderen Ende auf einen wartet.
Voll. Probiert euch aus und setzt Dinge auch mal in einen neuen Kontext. Also wenn euch Schreiben in einer Richtung mal nicht gefallen hat, vielleicht probiert ihr mal was anderes oder vielleicht probiert ihr was ganz Neues oder so. Also ich glaube...
Genau. Vielleicht seid ihr auch hier, um eine ganz neue Sparte zu erfinden.
Wir sind gespannt.
Ja. Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke, dass auch du bei dieser Folge mit dabei warst. Und auch wenn Emmas und mein Gespräch hier zu einem Ende gekommen ist, denken wir unsere Themen aus den Folgen natürlich immer irgendwie weiter. Und das am liebsten mit dir zusammen. Daher, falls das noch nicht geschehen ist, abonniere jetzt Vorwärtsfallen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, damit du die nächste Folge nicht verpasst und connecte dich auch gern mit uns persönlich. Folge dazu gleich beim nächsten Griff zum Smartphone Emma und mir auf unseren Social-Media-Accounts, die findest du auch in den Shownotes, und auch dem Profil von Vorwärtsfallen. Dort teilen wir nämlich immer wieder Zusatzmaterial zu unseren Themen, die dich auf deinem Weg weiterbringen sollen. Spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Außerdem kannst du dich dort direkt mit uns und der Vorwärtsfallen-Community austauschen, uns Feedback dalassen und uns vor allem von deinen ganz eigenen Erfahrungen mit den Themen von heute zum Beispiel erzählen. Also, tausend Dank nochmal für dein Mithören, Mitfühlen und Mitdenken. Und wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest, schick ihn Freunden und Familie. Und was uns besonders hilft, ist auch, wenn du direkt nach dieser Folge hier die 2 Minuten Zeit nimmst, um den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. So entdecken mehr Menschen unsere Themen und das bedeutet eben auch mehr Vielfalt, mehr kreieren, vorwärts fallen und auch gemeinsam wieder aufstehen. Wenn dich das Thema dieser Folge angesprochen hat, dann wird die nächste Folge dich sicher sehr interessieren. Da machen Emma und ich nämlich beim Thema Kreativität nahtlos weiter und sprechen über das mit der eigenen Kreativität rausgehen. Also das ist sicher auch interessant für alle, die schreiben wie wir oder auch Musiker oder anderweitige Künstler. Weil mit der eigenen Kunst rauszugehen, geht ja auch immer mit einer gewissen Verletzlichkeit einher. Und da haben Emma und ich so ein bisschen drüber gequatscht und vielleicht die eine oder andere Anregung oder den ein oder anderen Tipp für dich, wie man da mutiger ins Außen gehen kann. Also, wir hören uns dann sicher in der nächsten Folge wieder und bis dahin, bleibt mutig.